dem letzten MBS uns mit Matthäus 24 beschäftigt und wir sind bis zu den Versen 29 gekommen. Wir hatten uns daran erinnert, dass das Kapitel 23 mit den Versen geendet hat, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Und dann kommt in Kapitel 24 einiges, was in der Zwischenzeit passieren wird, bis das geschehen wird, dass er kommen wird und man sprechen wird, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn. Und dazu war es nötig, dass wir uns daran erinnert haben, dass die ersten 14 Verse von Matthäus 24 vor allen Dingen die letzte Phase ist, also kurz vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus. Und wir haben ja in dem vorletzten MBS uns auch mit den 70-Jahr-Wochen beschäftigt und wussten oder wissen jetzt, dass eben noch eine Woche, also eine Woche von 7 Jahren noch bevorsteht, die eben noch zukünftig ist. Und dass wir es gerade in Matthäus 24 mit dieser letzten Woche, mit diesen letzten 7 Jahren zu tun haben. So, und das begann dann mit den ersten 14 Versen, dass da vorbereitende Gerichte da sein werden. Und wir haben dann ab Vers 15 uns damit beschäftigt, wo es wirklich zum Ende hingeht, so dass die große Drangsal kommt, die letzten 3,5 Jahre, wo Gott in besonderer Weise Gericht übt an dem Volk Israel, so dass es im Alten Testament sogar heißt, einmal in Jeremia spricht von der Drangsal Jakobs. Also das ist eine ganz spezielle Drangsal für Jakob, für Israel, um dieses Volk nicht nur zu richten, sondern sie auch vorzubereiten auf den Messias. Dadurch sollen sie geläutert werden und dadurch sollen sie letztendlich ihren Messias am Ende auch erkennen und auch annehmen. So, und jetzt sind wir eben, und die Verse standen jetzt noch aus, die Verse 29 bis 31, die uns eben ganz speziell damit beschäftigen, was wir eben in Kapitel 23 am Ende gesehen haben. Gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, bis ihr das sprecht. Und jetzt heißt es in Vers 29, und das will ich jetzt mal lesen, sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken, auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. So, und dann kommt eine ganz allgemeine Belehrung für die Jünger, die damals dort mit dem Herrn Jesus zusammen waren. Dann heißt es, und da wird auch die Frage nochmal aufgegriffen, die wir zu Beginn hatten, denn die Jünger fragten ja zu Beginn in Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und jetzt heißt es auch in Vers 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Also der Herr Jesus hat jetzt wirklich etwas beschrieben und hat den Jüngern die Frage beantwortet, wann die Vollendung des Zeitalters sein sollte. Das macht uns auch so sicher, dass wir hier an dieser Stelle stehen, dass das alles zukünftig ist, was wir hier haben, weil es eben um die Vollendung des Zeitalters geht. Und die steht eben noch bevor mit dem Kommen des Herrn. Und dann heißt es in Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern der Vater allein. Denn wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer wird gelassen werden. Zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine wird gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommen würde, so hätte er wohl gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Deshalb auch ihr, seid bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. So, das sind die Verse, die wir jetzt noch vor uns haben und die wir uns noch mal genauer auch anschauen werden. Dann warten wir doch gleich noch mal auf die Lieben, die da reinkommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die bei dem Vortrag, oder machen wir das mal so, wer war denn dabei bei dem Vortrag über die 70-Jahr-Wochen? Also es sind einige hier, die nicht dabei waren, als es um die 70-Jahr-Wochen ging. Deswegen würde ich schon ganz gerne noch einmal wenigstens einen Grundriss geben, damit wir da mehr reinkommen. Warum haben wir eigentlich uns mit Matthäus 24 beschäftigt? Weil wir von der Prophezeiung der 70-Jahr-Wochen kamen und da ist in Daniel 9 es beschrieben, dass eine Prophezeiung über das Volk Daniels, also über Israel ausgesprochen wurde, dass eine gewisse Zeit vergehen würde und dann sollten bestimmte Dinge in Erfüllung gegangen sein. Und diese Dinge, die dort beschrieben werden in Daniel 9, die sind eben, wenn wir das auf das Volk Israel heute anwenden würden, noch nicht geschehen. Und deswegen haben wir damals gesagt, wenn das noch nicht geschehen ist, können die 70-Jahr-Wochen auch noch nicht vorbei sein. Und tatsächlich heißt es dort in der Prophezeiung auch, dass nach 69 Wochen der Messias weggetan werden sollte. Und das war, als der Jesus am Kreuz hing, da ist der Messias weggetan worden. Und es heißt in der Prophezeiung, er sollte nichts haben. Und das ist damals passiert, als der Jesus eben von dem Volk Israel umgebracht worden ist. So, und dann in der Folge ist sogar auch Jerusalem zerstört worden, der Tempel zerstört worden und wir haben es bis heute nicht erlebt, dass diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja was ist denn jetzt mit der letzten Woche, eben mit der 70. Jahrwoche? Und deshalb sind wir dann auf Matthäus 24 gekommen, weil uns dort in Vers 15 eben gesagt wird, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligen Ort, wer es liest, der beachte es, dann sollen und so weiter. Also da wird, sagt der Jesus selber, er bezieht sich auf diese Prophezeiung in dem Propheten Daniel. Und deshalb müssen wir hier den Zusammenhang sehen, dass wir jetzt hier in Matthäus eben beschrieben wird, was eben diese letzte Woche, also die letzte Woche von 7 Jahren ausmacht. Wer diese Berechnungen mit den, warum eine Woche 7 Jahre sind, jetzt nicht versteht, den verweise ich dann aufs Internet. Da steht das dann in der PowerPoint-Präsentation näher erklärt. Also so sind wir zu diesem Thema hier heute gelangt und wir haben, ich möchte das jetzt auch mal einfach ein bisschen versuchen, grafisch darzustellen, weil der Jesus, wenn man die Endzeitrede des Herrn Jesus wirklich lesen würde an einem Stück, also das Kapitel 24 und 25 lesen würde, dann erkennt man sehr deutlich eine Struktur. Und die ersten Verse, also die Verse 1 bis, ich sag mal, bis 31, da geht es um die Zukunft Israels. Was wird mit Israel sein? Was wird da das Zeichen der Vollendung sein? Und was wird mit Israel sein, wenn dieses Zeitalter vollendet ist? Und dann haben wir einen gewissen Einschub, nämlich ab 24, 45 bis Kapitel 25, Vers 30. Da wird, und das muss man untersuchen halt, wenn man diese ganzen Kapitel untersucht, dann erkennt man große Unterschiede in diesen Kapiteln. Und das hat viele dahin geführt, eben diese Gleichnisse, die dort beschrieben werden, eben auch auf die heutige Zeit zu beziehen, eben die Zeit der Gemeinde oder des Reiches der Himmel. Und die Verse ab 31 bis Ende des Kapitels, des Kapitel 25, ist dann beschäftigt sich mit den Völkern, was am Ende der Tage, in der Vollendung der Zeitalter, mit den Völkern sein wird. Also so hat der Herr Jesus im Prinzip ganz deutlich gemacht, schaut mal, das ist jetzt also die Zukunft für Israel, das ist die Zukunft für die Gemeinde oder für das Reich der Himmel, die Gemeinde gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, und dann das ist die Zukunft für die Völker. So haben wir im Prinzip ein Großes und Ganzes, wenn wir das so betrachten. Und die Verse 32 bis 44, die wir jetzt gerade auch gelesen haben, die sind im Prinzip so ganz allgemeine Belehrungen, die für den Jünger im Reich gelten und über die ganze Zeitepoche auch gelten und was ganz allgemeine Hinweise sind. Also so kann man das vielleicht mal grafisch darstellen. Ich habe das natürlich bewusst jetzt mal gemacht, weil ich da einfach mal hoffe, dass ihr das noch im Blick habt, als wir über die Haushaltung gesprochen haben, da gab es dann eben auch so einen Einschub. Ja? Und es ist ja ganz interessant, dass es hier um Israel geht, ja? Dann kommt der Einschub der Gemeinde, ja? Und dann kommt noch das Kapitel über die Völker und ja auch den Beginn des tausendjährigen Reiches, wo es wieder um Israel gehen wird. Deswegen eben auch farblich entsprechend so dargestellt. Also da hatte ich mir tatsächlich auch bei den Farben etwas gedacht. So, kommen wir jetzt zum Bibeltext. Jetzt haben wir also damit begonnen, Vers 29, oder da haben wir aufgehört. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert und der Mond seinen Schein nicht geben. Zuerst einmal das Wörtchen sogleich. Das finde ich natürlich ganz wichtig, weil wir sehen jetzt also, wenn diese Drangsal, diese große Drangsal, die ja beschrieben worden ist in den vorherigen Versen, wenn die vorbei ist, und hier steht sogleich, aber nach der Drangsal jener Tage, dann wird das kommen, was hier beschrieben ist, die Sonne wird verfinstert und dann wird der Herr Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Also da ist jetzt kein Riesenzeitraum, ja, weil ich sage das ganz bewusst, weil es auch Christen gibt, die sagen, Mensch, die große Drangsal, das war doch damals, wo Jerusalem zerstört worden ist, da war die große Drangsal gewesen, da waren Jahre wirklich der, und das war wirklich eine Drangsal damals, 70 nach Christus für Jerusalem, da gibt es kein Vertun dafür. Und damit ist im Prinzip diese Prophezeiung beendet. Ja? Die große Drangsal ist längst, was wollt ihr eigentlich? Die große Drangsal ist längst geschehen, nämlich 70 nach Christus. So, und jetzt steht hier aber sogleich nach der Drangsal jener Tage. Und sogleich heißt, ich habe das nochmal nachgeguckt in einem griechischen Wörterbuch, Das heißt geradewegs, augenblicklich, sogleich, alsbald, ohne Aufschub. Also dann hätte also der Herr Jesus auch im Anschluss der 70 nach Christus gleich kommen müssen. Aber der Jesus ist ja offensichtlich noch nicht wiedergekommen, oder? Dann haben wir irgendwas verpasst. Ja. Also von daher müssen wir das sogleich wirklich hier so sehen, dass diese Sache noch zukünftig ist. Und auch die Verse davor eben zukünftig ist. So, jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, wie ich finde. Nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Jetzt lasst euch mal nicht so von diesen Bibelversen da irritieren. Was glaubt ihr, ist das buchstäblich gemeint oder ist das sinnbildlich gemeint? Was denkt ihr? Wer ist für sinnbildlich? Mal Hand heben. Okay. Das ist eindeutig. Du bist für sinnbildlich?
Ja.
Ja. Woran denkst du? Wofür könnte das ein Bild sein?
Ja, schon für irgendwie für einen, in Anführungszeichen, Untergang der Welt, dass Kriege herrschen werden
Okay.
Das kann ja eigentlich nicht konkret sein, weil dann wäre ja schon vorbei mit der Erde, aber das tausendjährige Reich muss ja erst noch hier stattfinden.
Also wäre vorbei, also aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstern. Also wenn die Drangsal dann vorbei ist in Zukunft, dann könnte ja sein, dass die Sonne sich verfinstert und der Mond seinen Schein nicht gibt.
Ja, aber wie soll dann Leben möglich sein?
Das ist eine gute Frage. Wie soll dann Leben möglich sein, wenn die Sonne ausgeknipst ist? Ja? Ich meine, dann tappen wir ja alle im Dunkeln, oder wie? Ja? Also es ist buchstäblich jetzt, ja? Nicht buchstäblich, ist also sinnbildlich jetzt gemeint, oder? Ja. Also wir merken, irgendwie kommen wir da nicht so ganz klar. Ja, jetzt wollen wir mal uns der Sache ein bisschen nähern. Also es gibt verschiedene Bibelstellen, die uns tatsächlich in die Richtung, dass das buchstäblich passieren wird. Es gibt in Jesaja 13, Vers 10 diese Stelle, denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Also offensichtlich hat sich hier Matthäus schon auch, waren diese Gedanken, die er da geäußert hat, auch nicht ganz, ihm nicht ganz unbekannt. Und vor allen Dingen natürlich auch dem Herrn Jesus, der die Worte gesprochen hat. Und in Jesaja 34, Vers 4 heißt es, und das ganze Heer der Himmel zerschmilzt und die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch. Und ihr ganzes Heer fällt herab, wie das Laub vom Weinstock abfällt und wie das Verwelkte vom Feigenbaum. Also auch hier wieder werden Dinge passieren am Himmel. Und dann haben wir, und das Gleiche könnten wir jetzt in Joel 2, Vers 10, Hesekiel 32, Vers 7 auch noch Stellen nehmen. So, und jetzt kommen wir aber mal dazu, dass es eben auch Bibelstellen gibt. Also es gibt einige Bibelstellen, die uns sagen, Mensch, da muss irgendwas Gewaltiges geschehen mit den Himmelskörpern. Ja? Und dann gibt es aber auch Bibelstellen, zum Beispiel in Daniel 8, Vers 9, die uns auch in eine andere Richtung weisen können. Nämlich zum Beispiel, und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn, das ist hier in der Schau, die der Daniel hier hat, ein Bild von politischer Macht, kam ein kleines Horn hervor und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde, das ist gegen Jerusalem, und es wurde groß bis zum Heer des Himmels und es warf vom Heer und von den Sternen zur Erde nieder und zertrat sie. Also hier ist wohl offensichtlich eher daran zu denken, dass diese Himmelskörper ein Bild politischer Macht sind, die vergehen werden. Oder denken wir an Offenbarung 9, Vers 1, und ich sah einen Stern, und das ist hier ein Bild, da sind sich eigentlich alle Ausleger, selbst solche, die jetzt nicht Dispensationalisten sind, die sind sich da einig, das Bild des Antichristen oder auch des Satan selbst. Also, ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und ihm wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Also hier ist dann der Stern doch eher ein Bild einer Macht, die da ist, ja, die etwas beherrscht. Und dann gibt es noch eine interessante Stelle, und das ist beim ersten Mal natürlich, wo die Sonne genannt wird in dem Schöpfungsbericht, dass das große Licht zur Beherrschung des Tages dienen soll und das kleine zur Beherrschung der Nacht. Das ist ja Sonne und Mond. Und die Sterne steht dort. Also die Anwendung darauf, dass mit der Sonne und mit dem Mond möglicherweise eine politische Macht gemeint ist, diese Zeit hier beherrscht, ja, die etwas dafür sorgt, dass etwas aufrechterhalten wird, dass das ganze Gefüge hier nicht auseinanderbricht. Dafür brauchen wir Regierungen und politische Macht, sonst würde hier alles auseinanderbrechen. So, und auch der Josef, der sieht in seinem Traum, sieht er ja auch, wie Sonne und Mond und die Sterne sich vor ihm niederbeugen. Und das Bild bedeutet einfach nur, dass Sonne und Mond, Mutter und Vater und die Sterne, seine Brüder, kommen und sich vor ihm verbeugen würden. Also auch da können wir sehen, wie dieses Sonne und Mond und Stern eben sinnbildlich auch gebraucht wird. Also wenn wir das jetzt zusammennehmen, also einmal die Stellen, dass wir finden, dass das durchaus buchstäblich sein könnte, dass da also gewaltige Dinge auch in der Natur geschehen, aber auch die sinnbildliche Sache, wenn wir das jetzt einfach mal zusammennehmen, dann bedeutet es vielleicht wirklich, dass wenn der Jesus wiederkommt, dass dann hier jede politische Macht einfach zerfällt. Und das ist auch, wenn wir die Offenbarung lesen, ist das auch genau das, was die Offenbarung in dieser Zeit, nämlich in dieser letzten Zeit, in den letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal eben auch beschreibt, dass dann eben alles zusammenbrechen wird. Ja, da heißt es in Offenbarung 6, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein heraner Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine unreifen Feigen abwirft. Also da ist das halt auch wirklich der Gedanke naheliegend, dass eben in dieser Drangsalzeit auch eben diese politischen Mächte zusammenbrechen. Also das sind die beiden Varianten. Vielleicht haben wir das wirklich hier mit beiden auch zu tun. Ja, dass auf der einen Seite starke Naturkatastrophen passieren an der Sonne und auch an dem Mond. Das kann durchaus sein. Aber dass das eben zusammengeht eben mit diesem Zerfall von politischer Macht, sodass hier im Prinzip kein normales Leben mehr möglich sein wird. Also ihr seht, man muss sich gar nicht unbedingt immer für eine Seite entscheiden. Man kann auch durchaus mal sagen, okay, das eine mit dem anderen auch verbinden. Aber ich habe genau die gleichen Probleme eben, wo du sagst eben, na, wenn die Sonne verfinstert wird, dann, wenn man das jetzt ganz buchstäblich sieht, dann geht's hier, dann können wir ja nur stehen bleiben. Ja, dann haben wir ja keine, dann ist Leben gar nicht möglich in dem Moment. Ja, also von daher, wenn man es jetzt wirklich ganz buchstäblich nimmt, bekommt man auch ein paar Fragen da. Aber wir haben ja gute Antworten eben, dass es eben auch eine gute sinnbildliche Erklärung dafür gibt. So, und dann kommt es, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und hier geht es eben tatsächlich auch darum, wie ich glaube, dass der Jesus buchstäblich wiederkommt, dass es nicht nur irgendwie ein Zeichen ist, sondern dass es wirklich persönlich der Herr Jesus ist, der wiederkommt. Er wird kommen in Macht und großer Herrlichkeit. Warum glaube ich das? Und da sollten wir vielleicht mal daran, vielleicht auch mal die Bibel aufschlagen in Lukas 2, Vers 12, da steht auch etwas von einem Zeichen. In Lukas 12, Lukas 2, Vers 12, Entschuldigung. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und dies sei euch das Zeichen. Aber es war doch der Herr Jesus, ja, das war ein Zeichen. Und es war ganz konkret und buchstäblich der Herr Jesus. Und dann in Matthäus 16, Vers 1, heißt es, und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu, und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zu zeigen. Und dann sagte er Jesus, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Was war das Zeichen Jonas?
Die 3 Tage.
Die 3 Tage, die er in den Bauch des Fisches zugebracht hat. Und es war doch buchstäblich, dass der Herr Jesus in den Tod gegangen ist und dass er am 3. Tag auferstanden ist. Also es war nicht nur ein Zeichen, sondern es war buchstäblich der Herr Jesus. Und jetzt finden wir hier zum 3. Mal ein Zeichen, nämlich, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und da dürfen wir auch von ausgehen, dass das ganz persönlich der Herr Jesus sein wird. In Jesaja 11, Vers 12 heißt es im Übrigen, und er wird den Nationen ein Banner, ein Zeichen erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den 4 Enden der Erde. Merkt ihr, das ist eben die Prophezeiung, das sind die Propheten, die dem Volk Israel etwas verheißen haben, etwas prophezeit haben. Und genau das geht jetzt hier in Erfüllung, dass hier die Engel ausgesandt werden und die Auserwählten von allen 4 Winden her zusammengebracht wird. Das ist alles längst in den alten Schriften, in den Propheten beschrieben worden. Also hier erfüllt sich einfach das, was die Propheten vorhergesagt haben. Und in Jesaja 27, Vers 13 heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Und da sehen wir auch etwas ganz Spannendes, dass wir hier darauf hingewiesen werden und sie werden den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Also hier geht es auch wirklich darum, dass dort Menschen versammelt werden nach Jerusalem hin. Da werden Menschen dahin versammelt, um Gott anzubeten. Und das hat ganz deutlich jüdischen Charakter bei dieser Stelle. Und das ist so spannend, weil die Gemeinde eine ganz andere Verheißung hat. Also hier haben wir gerade gesehen, nochmal zurück, dass es sehr deutlich jüdischen Charakter hat, dieses Sammeln, wenn der Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und jetzt lesen wir die Verheißung für die Gemeinde in 1. Thessalonicher 4 und lesen dort, dass wir entrückt werden. Wie heißt es da? Nee, in einem Nu ist 1. Korinther 15, lesen wir das ruhig mal. Ist immer gut, wenn man diese Stellen auch weiß, wo sie stehen. Erste Thessalonicher 4, Vers 15. Das müsst ihr euch mal merken, wenn im Neuen Testament was in der Klammer steht, dann ist das immer besonders wichtig. Ja? Das ist vielleicht, verwundert uns das manchmal, aber das ist mir schon sehr oft aufgefallen, auch im Epheserbrief, das ganze 3. Kapitel, das ist eines der spannendsten Kapitel im Epheserbrief, das steht in Klammern. Ja? Das gibt es natürlich im Grundtext nicht. Ja, wir wissen, dass die griechische Sprache kein Komma und Punkt und dergleichen hatten und auch keine Klammern. Und da heißt es, denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das hörte sich aber jetzt ganz anders an, dass wir entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Also nicht nach Jerusalem, um in Jerusalem den Herrn anzubeten, sondern wir werden in die Luft erhoben, und dann nicht, um dann nach Jerusalem gebracht zu werden, sondern um bei dem Herrn zu sein. Um zusammen mit ihm zu leben, so geht es dann in der Folge in Kapitel 5 weiter. Das ist der Unterschied zwischen der Hoffnung für Israel und der Hoffnung für die Gemeinde.
In 2. Thessalonicher 2, Vers 1 wird sogar dasselbe Wort benutzt wie hier. Da heißt es, unser Versammeltwerden zu ihm hin. Also nicht versammelt.
Sehr gut. Ha.
Nicht versammelt hier
Stimmt.
in Jerusalem, sondern versammelt ja. werden zu ihm hin.
Das sollte man wirklich nochmal aufschlagen. Solche Perlen muss man wirklich zusammentragen, weil uns dann auch der Unterschied deutlich wird. Ja? Also nochmal, 2. Thessalonicher, was hast du gesagt? 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Da spricht also Paulus nochmal davon, was er im ersten Brief gesagt hat, dass wir eben in Wolken dem Herrn entgegengerückt werden. Also auch ist das interessant, dass es hier die Engel sein werden, die ausgesandt sind. Und wenn wir an das Teil der Gemeinde denken, dann kommt der Herr Jesus persönlich. Ja, das ist auch ein Unterschied. Also wenn wir diese beiden Kapitel, mal Thessalonicher Brief und Matthäus-Evangelium, nebeneinander sehen, dann sehen wir deutliche Unterschiede. Ja, klar, wir finden auch die Posaune, ja. Manche sehen nur das, was gleich ist, ja. Aber selbst die Posaune, die wird in dem einen Fall, im Thessalonicher Brief, sieht das so aus, als würde der Herr Jesus die selber in die Posaune blasen und dann eben auch persönlich selber kommen. Und das finden wir hier nicht so, ja. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Gut, da steht auch nicht genau, wer in die Posaune stößt, ja. Aber wir müssen da sehr gut aufpassen auf die Unterschiede. Und das macht aber auch unsere Berufung. Ihr erinnert euch vielleicht, jedenfalls die dabei waren, dass wir uns ja schon darüber unterhalten haben, dass Israel eine irdische Berufung hat. Dass Israel ja damals mit Abraham gesagt bekommen hat, dass Abraham die Verheißung hat, dass gesegnet werden sollen in seinem Namen alle Nationen der Erde. Ja, und dass sein Name hier auf der Erde groß gemacht werden soll, das war seine Verheißung, seine Berufung galt für diese Erde. Und wir haben uns dann auch daran erinnert, dass die Gemeinde, das Teil der Gemeinde eben eine Berufung hat für den Himmel, dass wir Bürger des Himmels sind, dass wir nicht von dieser Welt sind, ja, dass wir Fremdlinge sind. Und das passt jetzt wieder auch zusammen. Israel hat eine irdische Berufung und wird nach Jerusalem versammelt. Und die Gemeinde hat eine himmlische Berufung und wird in den Himmel, also in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft versammelt. Also da merken wir auch, dass das Bild völlig stimmig ist in diesem Punkt. Und hier, das ist auch noch eine schöne Stelle, ne? Das haben wir ja in Kapitel 23 Matthäus schon gelesen gehabt. Ne? Das war ja eigentlich im Prinzip die Einleitungsverse für das 24. Kapitel, wo der Herr Jesus sagt, als er dort in Jerusalem war, wo er gerade diese Rede am Tempel vor den Pharisäern gehalten hat, wo er 7-mal dieses Wehe, Wehe, Wehe ausgesprochen hat und wie das Volk Israel eben nicht hören wollte. Und dann sagt er am Ende nicht, ach, mit euch kann ich nichts anfangen, euch kann man ja vergessen oder irgendwie sowas, ja, sondern sagt er innerlich auch berührt von dieser ganzen Situation, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Also der Herr Jesus wollte schon damals das Volk Israel versammeln. Ja, wie eine Henne ihre Küken versammelt. So innig hat der Jesus das Volk geliebt und das Volk Israel hat ihn abgelehnt damals. Aber er wird zu seinem Ziel kommen. Das ist das Schöne. Das ist vielleicht auch mal eine praktische Anwendung. Ja, wir sind ja auch nicht nur da, heute immer nur lehrmäßig was mitzunehmen, aber der Herr Jesus kommt zu seinem Ziel. Wenn er einen Plan mit unserem Leben hat, dann sieht das vielleicht manchmal nicht immer so aus, dass Gottes Pläne in Erfüllung gehen. Aber Gott kommt mit dir und mir zu seinem Ziel. Das gute Werk, was er angefangen hat, wird er sicher auch vollenden. So heißt es im Philipper 2. Auch wenn manchmal dunkle Wolken da sind und wenn vielleicht auch mal in unserem Leben manches nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Ende wird es sein, dass Psalm 110, Vers 3 in Erfüllung gehen wird. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht. Da müsst ihr mal vorstellen, was das für den Herrn Jesus sein wird, wenn das Volk endlich willig sein wird. Und dass nach 3,5 Jahren das Volk Israel da sein wird und wehklagen wird, wird jeder Stamm dort in Israel. Und dann werden sie auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Zacharja 12, Vers 10. Ist das nicht herrlich, was das für den Herrn Jesus sein wird, wenn er ein Volk finden wird, das willig, voller Willigkeit sein wird am Tage seiner Macht? Was ist denn in der Zwischenzeit? Der Jesus wartet jetzt immer noch auf, dass das Volk voller Willigkeit ist. Und jetzt hat er auch ein Volk, ein himmlisches Volk. Und er kann doch von uns auch erwarten, dass wir voller Willigkeit sind am Tag seiner Macht. Ist der Jesus nicht, sitzt er nicht zur Rechten Gottes? Psalm 110, Vers 1 heißt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Jetzt sitzt der Herr Jesus zur Rechten Gottes, bis die Feinde gelegt werden zum Schemel seiner Füße. Und in der Phase dürfen wir die sein, die, wo der Herr Jesus Herzen findet, die voller Willigkeit sind. Wenn der Herr Jesus Dinge schreibt in seinem Wort, dann wollen wir doch sagen, ja, Herr Jesus, das wollen wir gerne. Ist das nicht auch, können wir das nicht mal ganz praktisch anwenden? Und ich möchte mal Hesekiel 20 mit euch lesen. Hesekiel 20, Vers 34. Und ich werde euch herausführen aus den Völkern und euch aus den Ländern sammeln, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch rechten von Angesicht zu Angesicht, wie ich mit euren Vätern gerechtet habe in der Wüste des Landes Ägyptens. So werde ich mit euch rechten, spricht der Herr, und ich werde euch unter dem Stab hindurchziehen lassen und euch in das Band des Bundes bringen. Und ich werde die Empörer und die von mir Abgefallenen von euch absondern. Ich werde sie herausführen aus dem Land ihrer Fremdlingschaft, aber in das Land Israel soll keiner von ihnen, also von diesem Gottlosen dann, kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Also auch hier dieser Punkt des Sammelns am Ende der Tage. Also davon haben die Propheten schon vorher gezeugt. Kommen wir zu diesem Zusammenhang auch mit dem Thron noch einmal. Das ist schon interessant und das müssen wir einfach, wisst ihr, wenn wir die Bibel einfach immer nur auch so abschnittsweise lesen, auch heute lese ich mal hier 10 Verse und morgen an einer ganz anderen Stelle 10 Verse, dann wird uns etwas verborgen bleiben. Und wenn ihr jetzt mal seht, dass wir jetzt gerade den Vers 31 oder was war das, gelesen haben, das von dem Sammeln her kommen wir ja, Und dann heißt es im Vers 31, bei uns im Kapitel, Kapitel 24, und er wird seine Engel aussenden mit starken Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu dem anderen. Also vorher, das war eigentlich schon vorher, das fehlt eigentlich hier. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Das meinte ich eigentlich. Und jetzt nimmt er euren Blick mal weiter. Jetzt überspringt er mal bis Vers 31, Kapitel 25. Das ist nämlich jetzt ein Einschub. Daran erkennt man auch, weil ihr könnt ja vielleicht sagen, ja, wieso, Stefan, kommst du da drauf, dass das jetzt hier alles so ein Einschub ist und so weiter. Ja, das musst du uns ja mal beweisen auch. Ja. So, und in Vers 31, da heißt es dann: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Jetzt wird genau dieser Faden wieder aufgenommen. Der Jesus ist hier in Kapitel 24, Vers 29 gerade gekommen in Macht und großer Herrlichkeit. Er hat das Volk Israel versammelt und die Zerstreuten zusammengebracht. So, und jetzt kommt in Kapitel 25, Vers 31, eben, und da steht dann im Vers 32, und alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Jetzt kümmert der Herr Jesus sich eben um alle Nationen. Er hat sich erst um Israel gekümmert und jetzt kümmert er sich um die Nationen. Merken wir, und dazwischen, also das ist der und alles, was dazwischen ist, ist jetzt ein Einschub. Ja, und da müssen wir uns mal zu einem anderen Zeitpunkt mit auseinandersetzen. Ich möchte nur mal, dass wir, wenn wir die Bibel im Zusammenhang lesen, dann erkennen wir, dann ist das nicht irgendwie was von Leuten, die sich das irgendwie ausgedacht haben, sondern das kann man anhand des Wortes Gottes sehr schön erkennen, wenn wir es nur im Zusammenhang lesen möchten. So, und ich finde das so schön, dass man so eine Frage an euch: Was denkt ihr, sitzt der Herr Jesus jetzt schon, es gibt ja so schöne Stellen hier, ne? Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Sitzt der Herr Jesus schon auf diesem Thron der Herrlichkeit? Das ist deine Meinung?
Ich dachte, er steht. Stephanus hat gesagt, er steht.
Es gibt natürlich auch ein paar Stellen, wo er schon sitzt.
Also,
ja. Sitzt der jetzt schon auf seinem...
Aber der Vater wird ihm doch den Thron erst noch geben.
Boah, kann sein. Hat noch jemand eine andere Meinung?
Sitze ich zu meiner Rechten, wie sich deine Feinde gelegt haben, zum Schämen deiner Füße, er sitzt ja zur Rechten des Vaters, noch nicht auf seinem eigenen Thron.
Ja. Seid ihr einverstanden? Also ich bin damit einverstanden. Aber das ist so schön, wir können uns natürlich alles einfach machen, wir können sagen, okay, wenn die Bibel vom Thron redet, ist dann alles immer das Gleiche. Ja? Wir können immer gleich alles gleichziehen und so weiter, ja. Aber dann ist man mit der Bibel auch schnell durch. Ja? Aber nehmen wir das doch wahr, wenn hier steht, er wird sitzen auf dem Thron der Herrlichkeit. Erstmal ist es ja dann, wenn der Jesus längst wiedergekommen ist, und dann steht hier, dann wird er sitzen auf seinem Thron der Herrlichkeit. Und es steht vor allen Dingen in Lukas 1, Vers 32 etwas sehr Interessantes. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Gott, der Herr, wird ihm, nämlich dem Herrn Jesus, den Thron seines Vaters David geben. Das ist ein Thron, der hier auf der Erde steht. Das ist der Thron Davids, seines Vaters. Das ist der Thron, den er hier hat. So, und jetzt kommt eine super Stelle, und die habe ich extra nicht hier reingemacht, weil die sollen wir in der Bibel nachlesen. Das müssen wir einfach auswendig lernen, solche schönen Sachen. Offenbarung 3, Vers 21. Offenbarung 3, Vers 21. Da heißt es, und da sieht man dann eben auch diese Genauigkeit von Gottes Wort. Wer überwindet, also das ist das Sendschreiben an Laodicea, ja, und dann endet dieses Sendschreiben an Laodicea. Ihr wisst, diese Versammlung, die da so lau und so kalt geworden ist, dass das so ekelhaft war, dass der Jesus diese Gemeinde aus seinem Mund ausspeien wird. Und da geht das Wort an die Überwinder. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit ihm auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Nochmal. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Was ist denn sein Thron? Sein Thron ist der Thron der Herrlichkeit. Das ist der Thron, den er haben wird, wenn er hier auf diese Erde kommt und diesen Platz einnehmen wird. Diesen Thron, der hier und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Das ist sein Thron, den er haben wird auf der Erde. Aber jetzt heißt es eben, dass er, wie auch ich, überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Jetzt leben wir in der Zeit, wo der Herr Jesus eben zur Rechten Gottes sitzt, eben zur Rechten des Vaters. Und er wartet darauf, dass er diesen Thron eben auf dieser Erde einnehmen wird. Und dann wird er nämlich der König sein und der Herrscher sein hier auf der Erde. Das ist sein Thron. Also das sind mal so ein bisschen die Zusammenhänge, die ich sehr schön finde, mal zu beachten. Ich habe hier was vorbereitet und ich glaube, dass ich damit nicht durchkommen werde. Und das möchte ich euch einfach mal bitten, wer da Interesse daran hat, weil ich habe das an Gesprächen schon gemerkt, weil es gibt ja in Lukas 21 auch eine Endzeitrede und die unterscheidet sich doch mehr oder weniger deutlich von dem, was der Jesus hier in Kapitel 24 in Matthäus geschrieben hat. Und da kommen natürlich schon immer auch Fragen auf. Die einen meinen, die eine Stelle erklärt die andere einfach nur besser, ja, oder detaillierter. Aber man kann eben auch sehen, dass beide Stellen von ganz unterschiedlichen Situationen sprechen. Und da gibt es schon einige gute Gründe für. Ich werde mir das jetzt mal ein bisschen noch aufheben. Sollte ich gleich wieder erwartend dazu Zeit haben, dann werde ich da vielleicht noch mehr sagen. Ich möchte nur mit dem Kapitel durchkommen. Ich meine, wer da auch Fragen hat, möchte ich auch noch mal sagen, dass wir ja hier in dem Buch Der vergessene Reichtum gerade diesen Unterschied zwischen Lukas und Matthäus sehr deutlich rausgearbeitet haben. Also auch wirklich, ich zeige das euch nochmal, es gibt also eine ganze Liste an Unterschieden in diesen beiden Kapiteln, die man sehr deutlich unterscheiden kann. Und das haben wir hier sehr deutlich auch mal versucht zu beschreiben und rauszuarbeiten. So, jetzt sind wir also in diesem Einschub drin. Ja, also der Jesus ist hier in Macht und Herrlichkeit wiedergekommen. Und jetzt hat der Jesus dieses Bild für die Jünger, die er dort belehrt hat, zu Ende gebracht. Und jetzt gibt er diesen Jüngern, die da vor ihm waren, einfach ein paar Prinzipien noch mit ganz allgemeine Belehrungen mit auf den Weg, bevor er dann auf die heutige Epoche zu sprechen kommt. So, und da sagt er hier das vom Feigenbaum. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass es nahe an der Tür ist. Also, wenn man ein bisschen Erfahrung mit dem Feigenbaum hat, ja, wenn man da so bestimmte Prinzipien weiß, dann kann man daran etwas ablesen. Und so ist das mit der Bibel auch, wenn wir gewisse Schlüssel in der Hand halten, wenn wir uns mal mit der Bibel beschäftigt haben, wenn wir sie gelesen haben, dann können wir daran, dann haben wir so viel in der Hand, dass wir, wenn etwas passiert, das auch gut beurteilen können. Wenn wir natürlich nicht wissen, wie ein Feigenbaum funktioniert, wann der ausschlägt und so weiter, ja, dann bringt uns das auch nichts, wenn wir das sehen an dem Feigenbaum. Dann können wir damit nichts anfangen, wenn da wenn wir da Veränderungen sehen. Aber wenn wir uns damit beschäftigt haben, kann man damit was anfangen. Und das Beispiel vom Feigenbaum war damals sehr gut, das war sehr eindrücklich für die. Jeder wusste darüber Bescheid und konnte sagen, Mensch, ne, wenn sein Zweig schon weich wird und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Und das ist auch so schön passend wieder an der Stelle, dass der Sommer nahe ist, dass das Friedensreich kommt. Der Herr Jesus wird doch beschrieben in Maleachi 3 oder in Maleachi 4, dass er die Sonne der Gerechtigkeit ist mit Heilung in seinen Flügeln. Also der Herr Jesus wird wiederkommen, der Sommer wird kommen. Und der Winter, den haben wir gerade zuvor beschrieben gefunden, nämlich in dieser großen Drangsal. Also da finden wir auch, dass das Beispiel sehr gut dazu passt, was der Herr Jesus gerade zuvor deutlich gemacht hat. Interessant ist noch, dass wir in Kapitel 21, Vers 19, da bitte ich euch auch mal, die Bibel aufzuschlagen. Kapitel 21, Vers 19. Da heißt es, oder auch schon im Vers 18, früh morgens aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn, der Herr Jesus. Und als er einen Feigenbaum am Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts daran als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern selbst wenn ihr zu diesem Berg sagt, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, so wird es geschehen. Und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend erbittet, werdet ihr empfangen. Also hier in dem Beispiel von dem Herrn Jesus zeigt er letztendlich, dass Israel dieser Feigenbaum ist, dass er daran etwas gesucht hat, aber nicht gefunden hat. Und jetzt in der Folge sollte dieser Feigenbaum verdorren. Er hat ihn verflucht. Und er sagt hier eine ganz interessante Sache, dass er sagt, es komme keine Frucht von ihm hervor in Ewigkeit. Und das ist auch so. Das mit dem alten Israel hat Gott abgeschlossen. Es muss ein neues Israel geben. Und deswegen heißt es auch an vielen Stellen, dass Israel, die in der Endzeit wie eine Auferstehung sein werden. Dass wenn Israel wieder angenommen wird, dann gibt es sehr viele Prophezeiungen, die davon reden, dass sie tot waren und jetzt auferstanden sind. Das alte Israel hat also keine Hoffnung mehr, aber hier finden wir einen Feigenbaum wieder eben nach dem Wiederkommen des Herrn, wo der Jesus neu anknüpft. Und das finden wir im Übrigen auch im Römerbrief, dass die Annahme Israels sein wird, wie Leben aus den Toten. Das finden wir hier in Römer Kapitel 11, Vers 15. Da geht es gerade in diesem ganzen Kapitel im Römerbrief darum, wie Gott das macht, dass Israel am Ende der Zeit, dass ganz Israel am Ende der Zeit gerettet wird. Und da beschreibt der Apostel Paulus das eben so, dass das sein wird, diese Rettung oder diese Annahme Israels, dass sie sein wird wie Leben aus dem Toten. Also da wird Gott ein neues Leben, ein neues Israel erwecken in der Zukunft. Und im Matthäus-Evangelium haben wir ja das Gleichnis mit der Totenauferweckung von der Tochter Jairus. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Die kennt ihr bestimmt, ja, wo die Tochter vom Jairus im Sterben lag und wer war denn das? Der Jairus war ein Synagogenvorsteher, ne? Genau. Das erinnert ja an diesen jüdischen Hintergrund. Das war ein Synagogenvorsteher und der hatte eben diese schwerkranke Tochter und er bittet, dass der Jesus kommt und sie heilen würde. Und wer weiß, was dann passiert? Was passiert, bevor er sie heilt?
Da gibt es noch den Zwischenfall mit der blutflüssigen Frau.
Genau, ja. Und eine blutflüssige Frau, ja, das ist vielleicht dieses Bild davon, dass das eben die Unreinheit ist und die Nationen damals waren ja in den Augen der Juden eben unrein, ja, und diese blutflüssige Frau war eben ein Bild dieser Unreinheit. Und das ist so schön. Der Synagogenvorsteher, ne, Bild Israel, ne, als Hintergrund. Und wir haben jetzt die blutflüssige Frau, die kommt dazwischen. Also bevor die Tochter des Jairus auferweckt wird, ja, denn die stirbt in der Zwischenzeit, ja, kommt diese Geschichte mit der blutflüssigen Frau, mit der Zeit in der Nation, ist die Zeit, in der wir jetzt leben, und dann geht der Jesus dahin in das Haus des Jairus und dann sieht er, die ist ja gestorben, die Tochter, und dann weckt er diese Tochter wieder zu neuem Leben auf. Und das ist genau das, was wir doch finden in der Geschichte, die wir hinter uns haben. Der Herr Jesus ist für Israel gekommen, die im Tode lagen, dann hat Israel den Messias nicht angenommen, der Herr hat sich zu den Nationen gewandt und am Ende der Tage wendet er sich wieder dem Volk Israel zu und weckt es aus dem Toten auf.
Woher weißt du, dass das keine Jüdin war?
Also das ist mir an der Stelle tatsächlich erstmal egal, weil sie ist das Bild ist ja das Bild der Unreinheit. Ja? Sie ist eine blutflüssige Frau. Ne? Das ist genauso, wenn das jetzt ein Aussätziger gewesen wäre. Da wäre mir jetzt erstmal vom Bild her das nicht ganz so wichtig gewesen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt, dass man jetzt sagen kann, die wäre aus den Nationen gewesen. Also das würde ich mir jetzt nicht, oder steht das dabei?
Nein, aber es war ja so, dass die Nationen, die wurden ja so als unrein erachtet, das sehen wir, als Paulus dann von seiner Missionsreise zurückkam nach Jerusalem und man dann annahm, dass er den Trophimus mit in den Tempelbezirk gebracht hatte und damit den Tempelbezirk da verunreinigt hatte. Das war ja im Grunde genommen der Anlass für seine Festnahme. Und da sieht man, wie unrein die Juden die Nationen betrachteten, dass die eben wegen ihrer Unreinigkeit nicht in den heiligen Bereich kommen durften. Und dasselbe galt eben halt für solch eine blutflüssige Frau. Auch sie war eben halt von all diesem ausgeschlossen. Und deswegen kann diese Frau mit dem Blutfluss eben halt ein Bild sein von den Nationen, die im Grunde genommen moralisch dasselbe losteilen wie diese Frau. Genau. Also deshalb auch überhaupt gar keine
gewesen zu sein. Einfach das Bild reicht dafür. Ja. Aber es ist halt auch wirklich interessant, dass das so zusammen, das ist natürlich, ne, das müssen wir jetzt auch mal sagen, das ist natürlich kein Beweis für diese ganze Sache, wie der Ablauf sein wird. Wenn das unser einziges Argument wäre, wäre das sicherlich sehr dünn. Ja? Interessant ist nur, dass eben solche Bilder so zusammengestellt worden sind im Neuen Testament, dass wir diese Dinge daran ablesen können. Das ist das Interessante. Dass Gott uns immer wieder diese Aspekte, dass uns die immer wieder begegnen. Ja? Nehmt mal das Beispiel von, ich hoffe, das kriege ich jetzt hin, sonst musst du mir helfen. Das Beispiel von Rahel und Lea. Der Jakob, der dient für die Rahel und bekommt die Lea, um danach auch die Rahel zu bekommen. Ja, das ist auch wieder so ein Bild, ja, wo der Jesus dient für Israel, möchte Israel retten, möchte als König für Israel kommen, bekommt Lea ein Bild von eben einem Volk aus den Nationen, ja, was eigentlich vorher keine Vorrechte hatte oder nicht das Vorrecht hatte, eben die Frau zu sein. Und dann am Ende kriegt er doch die Rahel. Ja. Und so wird der Herr Jesus eben am Ende auch mit dem Volk Israel zu seinem Ergebnis kommen. Also so gibt es sehr viele von diesen Beispielen, wo wir diese Sache immer wieder erkennen können. Gut, also das mal so zu diesem Feigenbaum, dass eben ein neues Israel wieder erstehen wird. Dann der Vers 34 sagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das ist natürlich jetzt für manche birgt das eine Schwierigkeit. Ja? Die sagen, schau mal, dieses Geschlecht wird nicht vergehen und dann wird das alles, was jetzt vorher geschrieben wurde, das wird alles geschehen sein. Der Jesus wird also in Macht und Herrlichkeit wiedergekommen sein, die Drangsal wird geschehen sein und also im Laufe eines Geschlechtes von 40 Jahren, von einer Generation, soll der Herr Jesus wiederkommen. Ja? Dann müssten wir sagen, der Herr Jesus ist leider nicht wiedergekommen. Aber da haben viele wieder, sehen wieder das Jahr 70, wo tatsächlich Jerusalem zumindest den Erdboden gleichgemacht wird. Und die denken, naja, das Geschlecht ist hier eine Generation und alles hat sich seit dem Jahr 70 erfüllt. Aber wir haben das so eben gesehen, der Jesus ist eben noch nicht wiedergekommen in Macht und Herrlichkeit. Und tatsächlich müssen wir bei dem Wort Geschlecht auch tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen. Das Wort Geschlecht bedeutet Sippe, Familie, Volk, Rasse, also etwas ohne Zeitbezug. Also dass das mal immer eine Generation ist, das ist überhaupt nicht abgemachte Sache. Man muss also immer den Zusammenhang in Gottes Wort sehen, um zu entscheiden, ist das Wort Geschlecht hier eine Generation mit gemeint, eben von 30, 40 Jahren, oder ist damit eben eine Sippe, eine Familie, ein Volk, eine Rasse mit gemeint. Und es gibt eben dieses Wort in der Septuaginta, also in dem griechischen Alten Testament, da kommt das immer wieder vor, wo das eben in dieser Bedeutung vorkommt, dass es eben nicht ein Zeitbezug ist von 40 Jahren, sondern wo immer wieder deutlich wird, hier geht es um ein Geschlecht, eben das Volk Israel. Und jetzt gebe ich euch nochmal wenigstens ein paar Beispiele. Also in Philipper 2, Vers 15 und Lukas 16, Vers 8, da ist es sehr deutlich, dass es eben nicht eine Generation bedeutet, da steht das gleiche Wort, damit ihr, heißt es dort, untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Also hier ist sehr deutlich zu sehen, dass es nicht eine Zeit von 40 Jahren ist, sondern dass das ein Geschlecht ist, was von Anfang bis Ende so sein wird. Und auch im Matthäusevangelium, da wo wir uns gerade befinden, heißt es auch in Matthäus 16, Vers 4, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben und so weiter, das hatten wir gerade schon. Ja? Also auch hier ist dieses böse und ehebrecherische Geschlecht nicht eine Zeit, eine Generation von 40 Jahren, sondern ist eben auch das böse, ehebrecherische Geschlecht dort da in Israel gemeint. Ja? Also von daher können wir damit ganz ruhig umgehen. Das Geschlecht bedeutet einfach, dass das Volk der Juden bis zum Ende bestehen wird. Das ist einfach die ganz einfache Erklärung dieses Verses.
In diesem moralisch schlimmen Zustand.
In diesem moralisch schlimmen Zustand, genau. So, dann haben wir noch Vers 37, denn wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis sie bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer wird gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen und eine wird genommen und eine wird gelassen. Was geschah damals in den Tagen Noahs? Was war da? Wodurch waren sie gekennzeichnet? Noah war der Prediger der Gerechtigkeit. Er predigte und keiner hörte. Das ist ja die Situation heute. Ja? Also der Herr sagt, wenn das alles passiert, dann ist das, dass man predigen kann, was man will und keiner hört. Ja? Also zumindest in unserem Land haben wir stark den Eindruck, dass das schon in Erfüllung gegangen ist. Ja? In anderen Ländern zum Glück noch nicht. Aber wodurch waren diese Zeiten gekennzeichnet? Durch Essen, durch Trinken, durch Heiraten und Verheiraten. Ist doch nichts Schlimmes, oder? Wir essen doch auch und wir trinken doch auch. Aber es wird eine Zeit sein, da man sich auf diese Dinge konzentriert, dass man nichts anderes hat als Essen und Trinken und Heiraten und Verheiraten. Und in so einer Zeit leben wir doch. Ja, und da sehen wir auch, dass je schlimmer das wird, desto mehr ist das ein Zeichen dafür, dass die Zeit sehr nahe gekommen ist, dass der Herr Jesus auch wiederkommen wird. Also das erinnert uns und zeigt uns einfach auch und macht uns einfach auch Mut, nach vorne zu blicken. Wenn wir diese Dinge sehen, dass sie geschehen, dann blickt empor, so heißt es in Lukas. Ja, wenn ihr die Ratlosigkeiten der Nationen seht, dann blickt empor. Ja, nicht, wenn wir das sehen mit Trump und so weiter, dann kriegen wir Depressionen und denken, wie soll das nur weitergehen? Nein, dann blicken wir nach oben. Ja, und lassen uns dadurch nicht entmutigen und sagen, Mensch, Herr Jesus, du kommst, du kannst bald kommen. Uns feuert das an, dass der Herr Jesus wiederkommen kann. Und jetzt zum Schluss noch diese Schwierigkeit mit dem, dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer wird gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine wird gelassen. Ist das jetzt die Entrückung? Jetzt haben wir die Entrückung, oder? Wer ist dafür, dass hier die Entrückung ist? Keiner?
Oh, das ist zu pointiert.
Ja. Schade, ne? Ja, genau. Mist. Muss ich beim nächsten Mal anders machen. Ja, was ist denn dann? Wer ist fürs Gericht?
Ja, der nicht glaubt.
Der genommen wird oder der gelassen wird?
Ich glaube, der genommen wird.
Der wird zum Gericht genommen. Da bin ich einverstanden. Psalm 1, Vers 4 und 5. Ja, da kann man etwas sehr Schönes sehen. Da heißt es einmal, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also in der Endzeit würde es dann tatsächlich so sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt zum Gericht, dann werden eben die Bösen genommen werden. Und die werden nicht in einem Augenblick genommen werden. Ja, das habe ich früher immer gedacht. Ich habe früher immer gedacht, das macht Peng und dann werden alle Bösen genommen. Ja, weil hier steht ja auch, die einen werden auf dem Bette sein und dem anderen, oder steht das hier an der Stelle, steht das gar nicht mit den Betten, ne? Oder? Hier steht das nur mit dem Mühlstein. Ne? Aber es gibt noch eine Stelle, da heißt das, der eine wird im Bett sein und der andere wird da sein. Nein, hier geht es einfach um eine Gerichtszeit und die Gottlosen werden in dieser Gerichtszeit, werden die genommen werden und gelassen werden die, die eben für das tausendjährige Reich dann vorgesehen werden. Und das haben wir im Übrigen soeben auch in dieser Hesekiel-Stelle gehört, dass es da sehr deutlich darum ging, dass die Empörer und die Gottlosen, dass die nicht nach Jerusalem kommen werden und nach Israel kommen werden. Das wird dort sehr schön in Hesekiel 20, was wir soeben gelesen haben, auch beschrieben. Es ist auch wichtig, und da müsst ihr mal einfach drüber nachdenken, für mich war das auch neu, als ich es zum ersten Mal gehört habe, da musste ich auch erstmal drüber nachdenken, es ist eine Sache, die auch sehr auf Palästina beschränkt sein wird. Also es ist nicht so, dass das jetzt weltweit werden alle zum Gericht genommen werden und nur noch die Guten werden übrig bleiben. Wisst ihr, wenn das so wäre, dann hätten wir kein Gericht mehr der Schafe und Böcke. Wir haben doch soeben gesehen, dass in Kapitel 25 ab Vers 31 dann der Herr sich um die Nationen kümmern wird. Und dann wird er die Nationen versammeln und dann wird er trennen zwischen den Schafen und den Böcken. Aber wenn die Böcke alle schon weggenommen sind, dann gibt es ja nur noch Schafe. Ja? Also dieses Gericht von genommen und gelassen muss sich hier auf Palästina, also auf Israel, dort beschränken. Und es gibt da eben auch sehr schöne Bibelstellen zu in Jesaja 60. Und dein Volk, sie alle werden Gerechte sein. Das wird tatsächlich sein. In Israel, in Jerusalem wird das so sein, dass alle Gerechte sein werden. Hier haben wir nochmal die Stelle aus Hesekiel. Und ich werde die Empörer und die von mir Abgefallenen von euch absondern. Und wir haben in Römer 11, Vers 26, und so wird ganz Israel errettet werden. Also dieses Gericht von diesem genommen und gelassen ist wahrscheinlich sehr örtlich beschränkt zu sehen. So, die Uhr geht sowieso falsch. Also ich sag mal, ich halte mich nach der Uhr, da bin ich ganz gut im Rennen gewesen. Damit sind wir für den ersten Teil durch. Sind bis hierhin vielleicht irgendwelche Fragen, wo ihr, ja?
Das Gericht mit den Genommenen und gelassen werden.
Ja.
Das bezieht sich aber nur auf die, die dann ins tausendjährige Reich eingehen. Also im Prinzip ja nicht für uns, oder verstehe ich das?
Genau, wir sind ja schon, wir sind ja schon weg. Genau, wir sind ja in dieser ganzen Phase, Matthäus 24, die wir jetzt betrachten mit der Drangsal, war ja vorher schon die Entrückung. Ja. Da hat Gott schon, da hat der Jesus seine Gemeinde schon geholt und dann beginnen diese ganzen Dinge, ja.
Das heißt, wir dürfen uns das von oben angucken.
Genau, wir werden uns das von oben angucken. Genau.
Wie werden die denn genommen? Also werden die endgültig in den Feuersee oder kommen die nochmal wieder in die Vereinigung quasi mit den anderen Israeliten?
Die genommen werden, das sind ja die Bösen, ne?
Ja.
Die kommen noch nicht direkt in den Feuersee, weil wir haben ja hier noch in Kapitel 25 den Vers, also 25 ab Vers 41, dann wird er auch zu, ja gut, das sind natürlich jetzt die Nationen, aber die anderen sind, das bedeutet das genau dasselbe. Dann wird er auch zu denen zu seiner Linken sagen, geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer, das dem Teufel und seine Engel bereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Die gehen tatsächlich an diesen Ort, aber wenn wir die Offenbarung dazu nehmen, noch nicht genau in diesem Augenblick. Weil wir in der Offenbarung 20, das wäre jetzt wirklich ein Vortrag für sich, aber da musst du mal vielleicht die aufschreiben, Offenbarung 20, das heute Abend nochmal lesen. Und da sieht man, dass erstmal diese 1000 Jahre Frieden kommen werden und am Ende wird der große weiße Thron aufgestellt und dann wird das Gericht der Toten sein. Ja, also derer, die eben ungläubig waren. Ja, die werden erst ganz am Ende dieser 1000 Jahre, werden die dann tatsächlich in den Feuersee geworfen. Ja, also hier wird in Matthäus das Ziel bestimmt, aber das wird erst buchstäblich passieren, wenn wir nach Offenbarung 20 gehen, wenn der große weiße Thron war und das Gericht über diese Ungläubigen geschehen ist.
Das, wo die dann zuerst hinkommen werden, ist das, was wir in Lukas 16 lesen, der Ort der Qual.
Genau, das ist der Sheol, ne, der auch schon mal so, das ist im Prinzip noch so ein Zwischen, so wie die Gläubigen ja, wenn sie sterben, ins Paradies kommen, ne, da haben wir das Gegenstück. Ja, noch eine Frage? Nur Mut. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Davon habe ich ganz viele parat.
Sag uns die Frage, die wir stellen sollen.
Bitte?
Wir sind
eine
dumme Antwort.
Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir den ersten Teil geschafft und dann machen